Johannes Kapitel 16, den Vers 33 und danach aus 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 16 bis 17. Johannes 16, Vers 33, da spricht Jesus: Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Zweite Korinther 4, Vers 16 und 17. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Bis soweit. Wir hören bzw. lesen mit aus dem großen Buch.
Meine Lieben, wir wollen heute über das Leid nachdenken. Und zwar konkret über das Thema, wie wir mit dem Leid fertig werden können. Den Predigttext finden wir, wie angekündigt, in Römer 8, Vers 18 bis 30. Römer 8, von Vers 18 bis 30. Ich bin überzeugt oder ich mache die Schlussfolgerung, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden wird. Denn das ängstliche Hahn der Schöpfung wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, jedoch ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung hin. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist der Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, nach der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht eine Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf mit Ausharren. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt, wörtlich gottgemäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Soweit der Predigttext. Wir beten kurz. Herr Jesus Christus, du bist in unserer Mitte und du schenkst uns heute deinen Trost, deine Kraft, deine Hoffnung. Dafür danke ich dir. Amen. Wie können wir mit dem Leid fertig werden? Dazu heute Morgen folgende Gliederung. Erstens durch die Gewissheit der zukünftigen Befreiung. Zweitens durch die Unterstützung des Heiligen Geistes im Gebet. Und drittens durch die Gewissheit, dass alles für mich doch nicht sinnlos ist. Wie können wir mit dem Leid fertig werden? Mit diesem Thema werden wir alle konfrontiert, theoretisch und praktisch. Nicht nur die älteren Leute unter uns, sondern auch die Jungen. Zurzeit sind die Psychiatrien da in der Region überfüllt. Nicht mit älteren Leuten, sondern mit Jungen, wegen der aktuellen Situation. Das heißt, dass auch gerade junge Leute mit in Mitleidenschaft gezogen werden. Wie können wir damit umgehen? Wie werden wir damit fertig? Und damit verbunden ist manchmal auch die Frage, warum lässt Gott das zu? Auf diese Frage werden wir nicht immer eine klare Antwort haben in diesem Leben. Aber auf die Frage, wozu, haben wir eine klare Antwort. Wozu? Und warum das Leid in der Welt ist, darauf gibt uns die Bibel auch eine klare Antwort. Zum Ersten, durch die Gewissheit der zukünftigen Befreiung werden wir mit dem Leid fertig. Ich beziehe mich hier auf die Verse 18 bis 20 in Römer 8. In Vers 17 hatte Paulus gesagt oder geschrieben, dass wir mit Jesus Christus mitverherrlicht werden, wenn wir mitgelitten haben. Das Leiden ist nicht eine Grundlage dafür, dass wir uns die Herrlichkeit verdienen, ganz im Gegenteil, aber Paulus geht davon aus, dass Christen, die Jesus nachfolgen, selbstverständlich auch mit ihm leiden werden, hier auf dieser Welt. Aber es geht um das Ziel, wir werden mitverherrlicht werden. Das geschieht bei der Wiederkunft Jesu, wenn Jesus siegreich, glorreich wiederkommt. Bis dahin leben wir noch in einer gefallenen Welt. Doch warum müssen wir noch leiden und woher kommt das Leid? Darum gibt uns der Text eine Antwort. Gott hat die Schöpfung erschaffen, aber die ganze Schöpfung ist durch die Sünde in Mitleidenschaft gezogen. Viele von uns erinnern sich noch sehr gut an den Tsunami gestern vor 15 Jahren mit über 200.000 Toten. So einfach ruckzuck, ganz schnell. Über 200.000 Tote, ich glaube sogar 240.000. Und damals hat der Bundespräsident der Schweiz in einem ökumenischen Gottesdienst gesagt, zitiere, der Schöpfer straft nicht durch die Natur, aber die Natur ist mächtiger als wir. Das ist richtig, oder? Sind wir denn einfach der Natur ausgeliefert? Das wäre dann die logische Frage. Die Rückfrage, sind wir denn einfach der Natur ausgeliefert? Und was ist Natur? Warum ist die Natur so mächtig? Ist sie dann selbst Gott? Gibt es denn einen Gegengott, gegen den Schöpfer? Das sind die Fragen. Ich glaube, unser Text gibt uns zwei Antworten, betont zwei Aspekte. Erstens, als bibelgläubige Menschen können wir nicht einfach von der Natur sprechen, die quasi von selbst entstanden sei. Die Bibel sagt uns sehr deutlich, dass es einen Schöpfer gibt und einen Erhalter der ganzen Schöpfung, das ist Gott. Sonst wäre er nicht Gott. Es ist der Deismus, der mit der Aufklärung aufgetreten ist, der gesagt hat, der gelehrt hat, dass es zwar den Schöpfer gebe, dass dieser Schöpfer sich aber um diese Schöpfung nicht kümmere. Wie mein Uhrenmacher gar nicht weiß, dass ich diese Uhr trage, die er irgendwann hergestellt hat. Also Gott hat zwar die Schöpfung ins Dasein gerufen, aber er kümmert sich nicht drum. Er hat sie einfach ihrem Dasein überlassen. Was ist das für ein Schöpfer? Das ist eine Auswirkung der Aufklärung, die bis heute sehr weitreichende Folgen mit sich bringt, bis hin in die Theologie. Die Bibel sagt uns da was ganz anderes. Die Welt ist nicht dem Zufall überlassen. In Hebräer 1, Vers 3 lesen wir, dass Jesus in seinem Wesen Gott gleich ist. Er ist Gott und dass er alles, das heißt das Weltall, das ganze Weltall, er ist ja der Schöpfer des Weltalls, Jesus, nach der Bibel. Und er trägt das ganze Weltall durch sein Wort. Durch sein Wort. Zweitens, das Leiden dieser Welt ist eine Folge der Sünde. Auch der Tod ist nach der Bibel ganz klar eine Folge der Sünde. Das heißt, mit anderen Worten, es gab den Tod in der Welt vor der Sünde Adams und Evas nicht. Auch wenn man das gerne als Mythologie abtut. Aber das ist klare biblische Aussage. Es gab den Tod und damit das Leiden vor der Sünde Adams und Evas in der Welt nicht. Durch die Sünde von Adam und Eva ist die Disharmonie in die ganze Schöpfung gedrungen. Römer 5, Vers 8. Durch die Sünde kam der Tod nicht. Dein Tod, sondern der Tod insgesamt in diese Schöpfung. Eine Harmonie kann nur dadurch kommen, dass die Wurzel überwunden wird. Und die Wurzel ist die Sünde, beziehungsweise auch der Feind Gottes, Satan, der die ersten Menschen zur Sünde überführt hat. Und genau das hat Gott getan durch die Sendung seines Sohnes Jesus Christus, der ja der Schöpfer aller Dinge ist, Jesus, der Gott gleich ist. Er ist an Weihnachten Mensch geworden, das Wunder von Bethlehem. Eigentlich ja schon vorher durch die Schwangerschaft. Das große Wunder, das wir nicht begreifen können, ist Tatsache geworden. Das dürfen wir glauben. Jesus ist Mensch geworden und er war gehorsam bis zum Tode am Kreuz, Philipper 2. Er wurde den Menschen gleich. Er entäußerte sich selbst. Seine göttliche Herrlichkeit hat er im Himmel zurückgelassen und ist Mensch geworden. Er war immer noch Gott. Aber er ist Menschen dem Menschen gleich geworden, in der Vergänglichkeit. Und dann lesen wir in Kolosser 2, Vers 13 bis 15, und euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen, in euren Sünden und der Unbeschnittenheit eures Herzens, also in der Böswilligkeit des Herzens, das wir von Natur aus alle haben, hat er mitlebendig gemacht. Mit ihm, mit Jesus, indem er alle unsere Vergehungen vergeben hat. Den er, Jesus Christus, hat den Schuldbrief gegen uns gelöscht, den Schuldbrief, der gegen uns ausgestellt war, also uns vor Gott angeklagt hat, den hat er ausgelöscht am Kreuz, der in Satzungen bestand und ihn auch uns in unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz genagelt hat. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumphzug über sie gehalten. Jesus hat einen Triumphzug aus den dämonischen Mächten gemacht, sichtbar durch seine Auferstehung und durch seine Himmelfahrt. Satan und Sünde sind besiegt. Und wenn wir an Jesus Christus glauben, dann ist die Sünde aus unserem Leben, nicht nur die Sünde, der Schuldbrief, so sagt Paulus das hier, getilgt. Er existiert nicht mehr. Er klagt uns nicht mehr vor Gott an, sondern wir haben Frieden mit Gott in unserem Herzen. Und das ist das Großartigste in diesem Leben, Frieden mit Gott zu haben, mitten im Leid. Die Bibel sagt nicht, dann sind wir von allem irdischen Leid befreit. Wir sind innerlich aus der Macht der Sünde befreit. Aber wir leben in einer vergänglichen Welt, auch als Christen, in einer gefallenen Welt, und wir leiden mit. Wir sind von Ängsten geplagt. Wir haben manchmal Furcht. Paulus schreibt sogar den Korinthern: Ich war bei euch mit Furcht und Zittern. Ein großer Paulus in Schwachheit und Furcht und Zittern. Gedacht von Paulus? 1. Korinther 2, 3. Auch Paulus litt noch in dieser Welt mit Christen, die mit beiden Beinen zwar im Glauben stehen, fest, aber gleichzeitig auf dieser Welt. Die leiden mit dieser Welt. Die schweben nicht schon irgendwo zwischen Himmel und Erde. Und die Bibel sagt uns sehr klar, meine ich, dass diese Leiden vor der Wiederkunft Jesu am schlimmsten sein werden. Wir müssen darauf achten, wir leben seit dem ersten Kommen Jesu in der Endzeit nach der Bibel. Manche haben jetzt gescheckt, ja, die Endzeit ist wirklich da. Ich sage, seit 2000 Jahren ist die Endzeit da, biblisch gesehen. Aber den Höhepunkt werden die Leiden nach den Aussagen der Bibel vor der Wiederkunft Jesu haben. Doch gleichzeitig betont Johannes, dass Gott Liebe ist, die Liebe, und dass die Liebe uns von der Furcht vor dem Gericht Gottes befreit. Nachzulesen im 1. Johannes 4, ab Vers 8, besonders Vers 17, 18. Die Liebe befreit uns vor der Furcht im Gericht. Die Liebe fürchtet sich nicht vor dem Gericht, weil wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Das betont Paulus ja schon in Römer 5, 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen und sie lässt nicht zu Schanden werden. Mit anderen Worten, sie wird uns nicht enttäuschen. Durch die Liebe Gottes haben wir die Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn wir Kinder sind, dann leben wir in der Hoffnung. Doch Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Mit anderen Worten, es ist keine ungewisse Erwartung, sondern eine Erwartung in völliger Gewissheit, dass das irdische Leben in seiner Vergänglichkeit ein Ende haben wird und dass wir dann in der Herrlichkeit Gottes leben werden, in alle Ewigkeit. Und deswegen sagt Paulus, das fällt gar nicht ins Gewicht, das Irdische. Paulus sagt nicht, das ist ja nichts, was wir hier auf Erden leiden müssen. Manchmal ist das sehr viel. Manche Christen müssen sehr viel leiden. Und mein Vater, ich durfte ihn auf seinem Sterbebett begleiten, 2 Monate lang, ist mit 52 gestorben. Und er war Seelsorger und Pastor. Und er hat mir dann auf dem Sterbebett gesagt, er war wirklich ein gutes Zeugnis im Krankenhaus. Und ich habe bei ihm übernachtet im Krankenhaus, was ja ein Vorrecht ist, als Gesunder im Krankenhaus, was nicht alltäglich ist. Also regelmäßig als Student im Urlaub bei ihm geschlafen, damit er nicht allein ist im Zimmer in der Nacht. Ich hatte ja Urlaub. Und hat mir gesagt, und dann fragt man sich manchmal schon, warum? Dann fragt man sich manchmal schon, warum? Und doch wissen wir, wozu Gott das zulässt. Auch wenn wir nicht immer wissen, warum. Auffallend in unserem Text ist, dass Paulus die Ungläubigen gar nicht anspricht. Sie sind irgendwie wie nicht, als wären sie gar nicht im Blickwinkel des Paulus hier. Denn sie wollen ja Gott nicht zulassen. Und sie wollen auch nicht zugeben, dass das Leid dieser Welt eine Folge der Sünde ist. Sie meinen immer noch, sie hätten alles im Griff. Aber das Übel, das ist die Sünde. Und das packt man nicht an. Den Egoismus will man nicht überwinden. Den will man weiter pflegen. Das ist das Problem. Aber wir als Christen haben da eine andere Perspektive. Und diese kommt auch sehr deutlich in Philipper 3 zum Ausdruck. Paulus sagt, ich trachte nach dem Ziel, dass ich der Auferstehung Jesu gleich werde. Und dann Vers 20, 21, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir sind nicht primär Schweizer oder Deutsche oder Franzosen. Nein, unser Bürgerrecht ist im Himmel, von wo wir auch warten, den wiederkommenden Jesus, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten will in den Leib seiner Herrlichkeit, wie Jesus nach der Auferstehung verklärt war. So werden wir auch verklärt werden, ihm gleich. Egal wie groß das Leid hier auf Erden ist. Was für eine Perspektive. 100 Jahre hier auf Erden, 120, ist dagegen nichts. Darum lehre uns bedenken oder lehre uns, heißt wörtlich im Psalm 90, Vers 12, lehre uns zu zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz bekommen. Zum Zweiten. Wie werden wir mit dem Leid fertig? Durch die Unterstützung des Heiligen Geistes im Gebet. Ich beziehe mich auf Römer 8, 26 und 27. Paulus spricht hier von dem Geist. Einfach von dem Geist. Und Vers 23 hatte Paulus von der Erstlingsfrucht des Geistes gesprochen. Der Geist Gottes, der uns als Erstlingsfrucht gegeben worden ist. Der Geist Gottes wurde ja ausgegossen am Pfingsten. Pfingsten 50 Tage nach dem 16. Nisan, das ist der Auferstehungstag Jesu. Und an diesem Tag wurde die Erstlingsfrucht der Weizenernte Gott dargebracht. 50 Tage vorher, am Tag der Auferstehung Jesu, die Erstlingsfrucht der Gerstenernte. Gerste, also 50 Tage vor dem Weizen. Und Paulus knüpft sehr deutlich daran an, auch im 1. Korinther 15, 20, 23, wo er betont, dass Jesus als Erstlingsfrucht auferstanden worden ist, auferweckt worden ist von den Toten. Mit anderen Worten, die Erstlingsfrucht ist dargebracht, die ganze Ernte folgt. Jesus die Garantie dafür, dass die ganze Ernte Gott gehört. Das heißt, dass auch wir auferstehen werden zum ewigen Leben. Und am Pfingsten ist der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Paulus geht in Römer 8, Vers 9 bis 11 näher darauf ein. Alle, die durch den Geist Kinder Gottes geworden sind, die haben den Geist Christi. Und wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu Jesus Christus. Wer den Geist Christi aber hat, den wird Gott oder dieser Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch auferwecken zum ewigen Leben. Doch bis dahin seufzen wir noch, aber nicht nur wir seufzen, sondern auch der Heilige Geist seufzt mit. Das ist, was Paulus hier sagt. Der Heilige Geist seufzt mit. Schon in Römer 8, Vers 15 hat Paulus geschrieben, dass wir den Geist der Sohnschaft empfangen haben, durch den wir rufen, aber Vater. In der Parallelstelle in Galater 4, 6 schreibt Paulus, dass wir den Geist des Sohnes empfangen haben, der da ruft, aber Vater. Es ist also der Geist Gottes, der uns im Gebet leitet und vor allem vor Gott vertritt. Mit unaussprechlichen Seufzern Das ist manchmal auf das Zungengebet bezogen worden. Nur finde ich, dass man in diesem Fall nicht genau liest, was Paulus denn schreibt. Paulus schreibt ja nicht, dass der Geist uns unaussprechliche Seufzer eingibt, sondern dass er uns so vor Gott vertritt. Das ist was anderes für mich. Drei Aspekte, also dreimal Seufzen in unserem Text. Erstens, die Schöpfung seufzt und sehnt sich nach Befreiung. Und sie wird befreit werden. Offenbarung 22. 12 Monate im Jahr werden die Bäume Früchte tragen. Könnt ihr dort nachlesen. Offenbarung 22. Die Schöpfung wird befreit werden, aber jetzt seufzt sie noch. Bäume sterben, Tiere sterben, leiden. Mit uns, wegen uns. Zweitens, die Kinder Gottes seufzen und sehnen sich nach Befreiung, nach der Erlösung des Leibes. Drittens, der Geist Gottes seufzt und vertritt uns vor Gott im Gebet. Er weiß ja viel besser, was für uns gut ist, als wir. Er vertritt uns gottgemäß. Ja, es wäre manchmal hilfreich für uns, wenn wir in unserem Leiden in das Vaterherz Gottes tiefer hineinblicken würden. Aber die Bibel offenbart es uns ja. Und durch die Bibel dürfen wir hineinblicken in dieses Vaterherz Gottes. Jesus hat zum Beispiel in seiner Endzeitrede in Johannes 14 bis 16, bevor er dann gebetet hat für seine Jünger, den Geist der Wahrheit verheißen, den er ihnen schenken wird. Und dann in Johannes 16, Vers 16 und 17 gesagt, an jenem Tag, also wenn der Geist kommen wird, werdet ihr in meinem Namen bitten und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Jesus sagt, es ist gar nicht nötig, dass ich beim Vater für euch eintrete, weil der Vater selbst euch lieb hat, die er an mich geglaubt hat und mich geliebt hat. Ja, wie sollen wir beten? Das sind dann schwierige Fragen. Der Heilige Geist vertritt uns und weiß, was wir brauchen. Er vertritt nicht das, unterstützt nicht das egoistische Gebet, sondern gottgemäß. Und was gottgemäß ist, das ist gut für uns. So sagt uns das die Bibel, so sagt uns das Paulus hier. Damit komme ich zum dritten Punkt. Wie werden wir mit dem Leid fertig? Durch die Gewissheit, dass alles für mich doch nicht sinnlos ist. Ich beziehe mich auf die Verse 28 bis 30 in Römer 8. Luther übersetzt, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient. Wörtlich heißt es, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Warum übersetzt Luther so? Offenbar, weil er überzeugt war, das Gute ist ja nur das Beste. Nun, das ist die Frage, was ist das Gute? Aber hier zuerst mal alle, die Gott lieben. Paulus sagt nicht, Gott macht schon alles für alle Menschen einfach gut, muss einfach positiv denken. Egal wie du lebst. Gott ist ja ein Gott der Liebe. Egal wie du lebst, das ist das Gottesbild, das heute sehr, sehr weit verbreitet ist. Bis tief in die Christenheit hinein. Sagt Paulus nicht. Sondern die Gott lieben. Wenn ich richtig sehe, ist das die einzige Stelle im Römerbrief, im ganzen Römerbrief, die von unserer Liebe zu Gott spricht. Sonst steht im Zentrum immer die Liebe Gottes zu uns, die dadurch sichtbar wird, dass er seinen Sohn gesandt hat, als wir Feinde Gottes waren, als wir Sünder waren. Römer 5, Vers 6 bis 8. Hier ist aber von unserer Liebe zu Gott die Rede. Und Jesus sagt, wer meine Gebote hält, der bleibt in meiner Liebe. Jesus sagt nicht, den werde ich auch lieben. Nein, ganz im Gegenteil, Gott liebt die Feinde, Gott liebt die Sünder. Aber Jesus sagt, wer meine Gebote hält, der bleibt in meiner Liebe. Mit anderen Worten, wenn wir die Gebote Jesu nicht tun, die Gebote Gottes im Wort Gottes, dann leben wir nicht in seiner Liebe, dann schließen wir uns aus. Was meint Paulus hier mit dem Guten? Wir hatten das auf der letzten Bibelstunde in Matthäus 19, dass Jesus sagt, niemand ist gut, außer Gott. Nur Gott ist gut. Und im 1. Johannes 1,17 lesen wir, dass jede gute Gabe von Gott kommt. Vom Vater des Lichts, bei dem es keine Schattenseiten gibt. Das Böse kommt nicht von Gott. Also in dem Sinn hat der damalige Bundesrat, ich glaube es war Schmidt oder sein Nachfolger Leuenberger, bin da nicht mehr ganz sicher. In dem Sinn hat er schon recht. Aber nur in dem Sinn. Gott ist gut. Und alles, was Gott tut, ist gut. Und Gott lässt manchmal vieles zu. Ist aber eine Folge der Sünde. Das Leid auf dieser Welt ist eine Folge der Sünde. Gott verursacht das nicht. Gott lässt es zu, aber er verursacht das nicht. Aber Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen, sondern dass sie umkehren. Und Gott will uns als Christen reinigen. Immer mehr. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Wenn Christen meinen, hier schon sinnlos jetzt zu leben, zweifle ich, ob sie sich richtig einschätzen. Ob das nicht vielleicht der größte Fehler ist, dass man sich falsch einschätzt. Petrus, wir haben neulich die Predigt von unserem Pastor darüber gehört, über 1. Petrus 4, 1 bis 2, schreibt dort Petrus, wer im Fleisch gelitten hat, hat aufgehört mit der Sünde, damit wir nicht länger in den Begierden der Menschen leben, sondern nach dem Willen Gottes in der noch übrigen Zeit im Fleisch. Das heißt, in der irdischen Vergänglichkeit. Gemeint ist hier ganz... Gemeint ist hier ganz sicher nicht, wer nur genug gelitten hat, der wird nicht mehr sündigen hier auf dieser Welt. Sondern das Neue Testament, die Bibel macht deutlichen Unterschied zwischen einmal sündigen oder in der Sünde lieben. An dem Sinn schreibt Petrus das hier sicher. In dem Sinn macht Johannes deutlich die Unterscheidung. 1. Johannes 3, Vers 6 zum Beispiel bis 8. Wer die Sünde tut, wer in der Sünde verharrt, ist nicht aus Gott geboren. Ein Kapitel vorher, Kapitel 2, 1 bis 2, das schreibe ich euch, damit ihr überhaupt nicht sündigt. Wenn ihr aber sündigt, dann haben wir einen Fürsprecher. Wir alle, glaube ich, wahrscheinlich alle, haben diesen Reinigungsprozess immer noch nötig. Und der ist gut. Hier sagt die Rebe und die Traube, die an der Rebe hängt, die muss also immer wieder gereinigt werden, damit wir mehr Frucht bringen für die Ewigkeit. Und im Johannes 12, Vers 24 bis 26 betont Jesus kurz vor seinem Tod, als die Griechen kamen und nach Jesus fragen, geht Jesus gar nicht weiter darauf ein, sagt ganz einfach, das Weizenkorn muss in die Erde fallen, bevor es Frucht bringt. Wenn es nicht stirbt in der Erde, bringt es keine Frucht. Wenn es aber stirbt, dann bringt es vielfältig Frucht. Und das bezieht Jesus einerseits auf sich, andererseits auf diejenigen, die ihm folgen. Auch wir müssen immer wieder unserem Egoismus gegenüber sterben und das schmerzt. Oder? Nicht. Ich meine, das schmerzt. Aber es ist heilsam. Es gibt auch einen heilsamen Schmerz, von dem Paulus im 2. Korinther 7 schreibt, in Bezug auf die Sünde, zum Leben. Wie die Rebe, die beschnitten wird, das immer wieder zum Leben führt, zum neuen, kräftigen Leben. Wenn dann der Frühling kommt, staunen wir ja, wie da Lebenskraft drin ist. So auch bei uns. Im 1. Petrus 1, 21 schreibt Petrus, dass Jesus Christus durch sein Leiden uns eine Schreibvorlage, so wörtlich, eine Schreibvorlage hinterlassen hat, wonach wir unser Leben schreiben dürfen. Jesus ist nicht nur der Vorläufer in diesem Wettkampf, der uns noch vor uns liegt, Hebräer 12, ab Vers 1 bis 3, sondern er ist auch der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und so dürfen wir überzeugt sein, auch wenn wir manchmal nicht wissen, warum wir so leiden müssen. Oder die Menschen, die Gott lieben, so leiden müssen, die wir kennen oder eben auch nicht kennen. Aber es wirkt alles zum Guten mit. Das ist eine Aussage, die wir in der Bibel haben, und dass Gott keine Versuchung zulässt, die über unser Vermögen hinausgeht. Konzentrieren wir uns auf diese Gewissheit, und es wird vieles einfacher im Leben. Ich erlebe, wie Christen so unterschiedlich damit umgehen. Und wir haben viele Vorbilder, die wirklich ein gutes Zeugnis sind in diesem Leid und sehen und gewiss sind, Gott weiß, warum. Die haben es viel, viel einfacher. Und ihre Mitmenschen haben es viel leichter, als wenn sich alles um das eigene Leid dreht. Ich verstehe das menschlich sehr gut, wenn man so leidet, dass sich sehr vieles darum dreht. Aber wir kommen nicht weiter. Das ist das Problem. Wir kommen nicht weiter. Auch wenn es eigentlich ja recht ist, dass es wir uns selbst bedauern, weil wir so leiden. Aber es hilft nicht weiter. Sondern wir dürfen uns auf Jesus konzentrieren. Ich muss sagen, auch meine Mutter ist mir ein großes Vorbild. Und als sie vor ein paar Jahren wirklich tief gelitten hat, dann hatten meine Geschwister gesagt, ja, jetzt kennen wir unsere Mutter auch nicht wieder. Dann hat sie wirklich schwer gelitten. Und heute, wenn ich mit ihr rede, sind so dankbar. Vielleicht wissen es nicht alle, vor gut einem Jahr, im August, hat sie das eine Bein amputieren lassen. Heute ist sie so dankbar. So dankbar für das, was sie erleben darf. Mein Vater hatte damals auch eine Erscheinung von Jesus, meine Mutter hat auch. Mein Vater ist an den Folgen gestorben, meine Mutter lebt heute. Warum? Wieso? Gott weiß es. Er hat die Antwort. Das soll uns genügen. Wir beten. Ja, Herr, das Leid auf dieser Welt ist oft bitter, auch für deine Kinder. Aber du hast selbst grausam gelitten am Kreuz, bis in die tiefste Dunkelheit der Sünde, bis in die Gottverlassenheit hast du gelitten. Wir dürfen wissen, Gott wird uns niemals verlassen. Vielen herzlichen Dank, dass du uns stärkst, dass du die bei den Einsamen bist, bei den Traurigen, bei den Leidenden und sie aufrichtest. und uns ein Licht und ein Zeugnis für unsere Umwelt sein lässt, ganz besonders jetzt auch in dieser Zeit. Amen.